Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Nein, Sie können sich nicht sicher sein, ob ich wirklich in diesem Moment um 15.35 Uhr live zu Ihnen spreche. Und nein, Sie können sich auch nicht sicher sein, ob ich es wirklich bin oder ob nicht vielleicht doch ein Roboter zu Ihnen spricht. Die wichtigste Frage ist hier aber, ist das überhaupt wichtig? Macht es einen Unterschied, ob Menschen oder Maschinen hinter journalistischer Berichterstattung stehen? Und wo sind Roboter schon längst am Werk? Das ist ein Thema heute in der Sendung. Zu Beginn schauen wir heute aber auf den Kita-Schweinefleisch-Schlagzeilen-Skandal. Kita-Schweinefleisch. Falls Sie nicht im Bilde sind, ein kurzes, was bisher geschah. Ein privater Kita-Träger in Leipzig hat die Eltern informiert, in Zukunft beim Mittagessen kein Schweinefleisch mehr anzubieten. Die Bild-Zeitung hat diese Nachricht zum großen Aufmacher mit der Zeile »Kita streicht Schweinefleisch für alle Kinder« gemacht. Dann kamen rechte Parolenschreier bei Facebook, dann kamen Drohungen und dann kam der Polizeischutz für die Kita. Nun hat die Kita die Schweinefleischentscheidung erstmal vertagt. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Rolle die Bild-Zeitung und deren Form der Berichterstattung bei diesem Vorgang gespielt hat. In dem ursprünglichen Artikel in der Bild werden ein paar Behauptungen aufgestellt, deren Inhalte der Kollege Moritz Czermak vom bildblog.de nochmal gegenrecherchiert hat. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Czermak, Kita streicht Schweinefleisch, stand in der Bild-Zeitung. Schweinefleisch und Gummibärchen sollten künftig tabu sein. Was haben Sie bezüglich dieser Aussage herausgefunden?
Also ich will jetzt keine Wortklauberei direkt zu Beginn betreiben, aber ich glaube, man muss sich die Wortwahl der Bild-Zeitung und auch bei Bild.de dann mal ein bisschen genauer angucken. Ich finde, dass das Wort streichen könnte man noch irgendwie so durchgehen lassen. Das finde ich jetzt nicht so falsch. Es ist ja tatsächlich so, das haben dann auch Recherchen von uns und auch von anderen Medien gezeigt, dass diese zwei Kitas in Leipzig eben auf ihrem normalen Mittagsplan jetzt nicht mehr Schweinefleisch anbieten wollen. Das wurde also gestrichen. Ich finde, das stimmt so, das kann man vielleicht so schreiben. Das Wort Tabu, damit habe ich dann schon deutlich größere Probleme. Denn ich finde, ein Tabu klingt so, als sollte das Schweinefleisch verboten werden. Und das ist dann doch was anderes, finde ich, als das, was in Leipzig passiert ist. Also es ist tatsächlich immer noch so, wir haben dabei Eltern nachgefragt, die haben uns das bestätigt. Wenn Eltern jetzt unbedingt wollen, dass ihre Kinder in diesen zwei Kitas in Leipzig Schweinefleisch essen, also so eine Salamistulle oder ein Schnitzelbrötchen oder ein Wiener Würstchen, was auch immer, dann können sie das den Kindern mitgeben. Das ist kein Tabu, das ist nicht verboten. Die können auch Gummibären mit Gelatine naschen. Das ist alles kein Thema. Also dieses Wort Tabu, mit dem habe ich deutlich größere Probleme.
Eine andere sprachliche Überspitzung. Ein Thema im Artikel sind die Feiertage, die der stellvertretende Bild-Chefredakteur Timo Lokuschat in seinem Artikel namens Kniefall vor den Falschen anspricht. Ich zitiere, statt Weihnachts- und Osterkaffee standen plötzlich nur Ramadan und Zuckerfest auf dem Themenplan der Kita. Herr Czermak, stimmt das?
Das plötzlich nur ist wirklich maximal irreführend. Ich bin der Meinung, es ist sogar gelogen, weil ich der Meinung bin, dass Timo Lokuschat, so wie er seinen Artikel schreibt, diesen sogenannten Jahresplan der Kita vorliegen haben muss, sonst könnte er den Artikel nicht so schreiben. Und wenn man sich den besorgt, das haben wir gemacht, wir haben uns den sehr genau angeguckt, dann fällt sehr schnell auf, dass eben nicht plötzlich nur Ramadan und Zuckerfest da zu sehen sind, sondern dass sowohl in einer alten Version als auch in einer neuen Version, die gestern an die Eltern verschickt wurde, zum Beispiel das Martinsfest drin gestanden ist. Das ist ein sehr christliches Fest. Es war ein Fasching drin. Es gab auch am 6. Dezember ein Elterncafé. Das hieß nun Elterncafé und nicht Nikolausfest, aber ein Vater bestätigte uns auf Nachfrage, dass am 6. Dezember natürlich beim Elterncafé Nikolaus gefeiert wurde. Letztes Jahr, das sollte auch dieses Jahr dann so sein. Und so weiter. Also es waren da tatsächlich relativ viele christliche Sachen auch mit drin. Plötzlich nur stimmt also nicht. Und dazu kommt noch, neben diesen Festen, die gefeiert werden in diesen Kitas, gibt es auch sogenannte Thementage. Da war dann tatsächlich der Thementag Bayram, also das muslimische Zuckerfest drin. Aber es gab auch Thementage zu jüdischen Festen, zu hinduistischen Festen. Und wenn man sich diesen Jahresplan der Kita anguckt, wie gesagt, egal ob man da jetzt guckt in einer alten Version, auf die sich Bild und Timo Lokuschat vielleicht bezogen haben, als auch in einer neuen Version, das ist ein relativ diverser Jahresplan. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise dieser Kita, dass ja diese zwei muslimischen Kinder, um die es ja gehen soll, dass die auch mal ein jüdisches Fest kennenlernen, dass die christlichen Kinder da auch mal ein hinduistisches Fest kennenlernen und so weiter. Dazu kommt übrigens noch diese Thementage, wo dann auch eben die muslimischen Feste mit dabei sind. Da sagte uns ein Vater, an denen müssen die Kinder nun wahrlich nicht teilnehmen, wenn die lieber spielen oder malen wollen und keinen Bock haben, was zu erfahren über das Zuckerfest der Muslime, dann müssen sie das nicht. Auch das wird bei Timo Lokoschats Artikel dann nicht so wirklich klar.
Wir haben natürlich auch versucht, mit der Bild-Zeitung zu sprechen. Die hatte bislang leider keine Zeit für uns. Der Medienwissenschaftler Kai Hafes beobachtet seit 2015 eine Umorientierung ins rechtskonservative und rechtspopulistische Lager seitens der Bild-Zeitung. Und er sagt, das kann man durchaus als Agenda bezeichnen. Sie beobachten die Bild ja nun auch. Wie nehmen Sie das wahr?
Ob jetzt seit 2015 oder ich würde es noch stärker eigentlich festmachen, seit 2017, also seit Julian Reichelt, erstmal Chef der Chefredakteure wurde bei Bild. Tanit Koch war damals noch für die Printausgabe zuständig und ein Jahr später wurde Julian Reichelt dann auch richtig offiziell Chef der Bild-Zeitung. Also seitdem Julian Reichelt am Steuer ist, ist das schon ein rauerer Ton. Ich finde die Frequenz der ja teilweise antimuslimischen Artikel, der Artikel, die gegen Flüchtlinge gerichtet sind, die dann auch wirklich gerne von AfD, von rechten Hetzseiten aufgegriffen werden in Kommentarbereichen, egal jetzt ob auf der Facebook-Seite der Bild-Zeitung oder auf anderen Facebook-Seiten mit heftigster Wut kommentiert werden. Das ist schon alles eine höhere Frequenz, seitdem Julian Reichelt da am Steuer ist. Was natürlich schon der Fall ist, das sehe ich auch, dass durch die politischen Ereignisse 2015 ist, glaube ich, die gesamte Gesellschaft irgendwie ein bisschen politischer geworden, dass dann die Zeitung, egal ob jetzt die Bild-Zeitung oder andere Presseorgane, da auch irgendwie ein bisschen politischer werden in ihrer Berichterstattung. Das finde ich jetzt nicht so verwunderlich, aber ich kann zustimmen, dass bei der Bild-Zeitung ein sehr starker Trend nach rechts zu erkennen ist.
Schweinefleisch und Gummibärchen sollten in einer Kita in Leipzig künftig tabu sein, schreibt die Bild-Zeitung. Der Journalist Moritz Czermak von bildblog.de hat nachrecherchiert und rausgefunden, die Behauptungen der Bild sind falsch und tendenziös. Danke, Herr Czermak.
Ich danke auch.
Kita streicht Schweinefleisch. Das zeigt gut, wie Medien Informationen mit Intentionen vermischen. Das nun folgende Beispiel transportiert auch eine Botschaft, ob gewollt oder nicht. Und es kommt aus der Kategorie sprachliche Assoziation. Das Wort lautet Saarbrücklin. Saarbrücklin, der Randbezirk der Gesellschaft, lautete der Titel einer Spiegel-TV-Reportage. Es geht unter anderem um Drogensüchtige, die von den Spiegel-Autoren begleitet werden. Und gegen diesen Beitrag hat die Saarbrückner Oberbürgermeisterin Charlotte Britz nun Programmbeschwerde eingelegt. Tonja Koch berichtet.
Charlotte Britz wird im Oktober ihren Sessel räumen. Sie hat die vor wenigen Wochen stattgefundene Oberbürgermeisterwahl verloren. Das Bild einer verwahrlosten Stadt aber, das Spiegel TV gezeichnet hat, will sie nicht stehen lassen.
Für mich ist es auch ganz wichtig, dass auf eine derartige journalistische Arbeit auch reagiert werden muss, dass man sich dagegen wehren kann, auch für die Menschen. Es geht mir auch um die Würde der Menschen.
Und diese Würde sieht nicht nur die noch amtierende Saarbrücker Oberbürgermeisterin verletzt, sondern viele Bewohner des Stadtteils vollster Höhe. An der Plattenbauwohnsiedlung aus den 1960er Jahren spiegelt der Film die Probleme einer Großstadt an ausgesuchten Einzelbeispielen. Verwahrlosung, Perspektivlosigkeit, Rechtsextremismus, Alkoholismus, Drogenkonsum. Dass es solche Probleme hier gibt, das wird wohl kaum einer leugnen, ist sich Markus Münster sicher. Seit 50 Jahren lebt er in der Siedlung am Waldrand.
Ist total verzerrt. Man hat ja den Eindruck, dass wenn man auf der vollsten Höhe wohnt, wirklich schon auf der untersten Leiter der sozialen Schicht angekommen ist. Und das ist bei bestem Willen nicht. Hier wird viel investiert, wird viel gemacht für Jugendliche, ältere Leute. Ja, also ziemlich einseitig dargestellt von Spiegel TV.
Mit Ausnahme eines einzigen sind in jüngster Zeit sämtliche Gebäude von Grund auf saniert worden, aber ausschließlich der noch unsanierte, überwiegend leerstehende Königsbruch mit seinen beschmierten Aufzügen, zerborstenen Glasscheiben und zwei seiner verbliebenen, unzufriedenen Bewohner dient den Filmemachern als Beispiel, um die Schattenseiten von Saarbrücken zu dokumentieren. Dass die Kamera dabei nicht links und nicht rechts geschaut hat, eben nicht auf die schöne neue Welt mit ihren gepflegten Grünanlagen oder den neu gestalteten Spielplätzen, verärgert die Bewohner Sophie Vergani.
Warum haben sie nur der 13er gezeigt? Der wird jetzt neu renoviert. Nur negativ. Und das finde ich nicht schön.
Auch die Oberbürgermeisterin verlangt in ihrer Programmbeschwerde nach mehr Sorgfalt.
Man sagt, dass Beiträge ausgewogen und sachlich sein müssen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also wenn man sich wirklich das Gebiet vollster Höhe anschaut, 8, 9 Gebäudekomplexe und alle sind saniert außer einem, dann ist das nicht ausgewogen. Und das ist für mich zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, das ist journalistisch keine saubere Arbeit.
Spiegel TV versucht, den Vorwurf der fehlenden Ausgewogenheit zu entkräften. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, es sei nicht das Anliegen des Beitrages gewesen, den Stadtteil Folsterhöhe oder Saarbrücken in all seinen Facetten darzustellen. In solchen Schwerpunktberichten liege daher auch keinerlei Problem der Ausgewogenheit. Ob Verstöße gegen die Wahrheitspflicht und die damit verbundene Pflicht zur vollständigen Berichterstattung vorliegen, wird von den zuständigen Gremien wohl frühestens im September geprüft. Nicht Gegenstand der Programmbeschwerde, aber schwerwiegend ist der Vorwurf, den der Leiter des Saarbrücker Drogenhilfezentrums Peter Becker gegenüber Spiegel TV erhebt. Das Team habe den Cocktail, den sich ein Drogensüchtiger im Film injiziert hat, finanziert.
Wir haben über Dritte von Tobi erfahren, man hat ihm 20 Euro gegeben, hat ihm mehr Geld in Aussicht gestellt, wenn der Dreh abgeschlossen ist. Und als dann der Dreh abgeschlossen ist, war das Kamerateam einfach weg, er hat nicht mehr Geld bekommen. Man hat ihn einfach dort allein gelassen.
Dieser Darstellung widerspricht Spiegel TV. Man habe keinen der gezeigten Drogenabhängigen Geld dafür bezahlt, damit er sich vor der Kamera eine Spritze setzt. Becker hingegen hält die Aussage des Drogensüchtigen für glaubwürdig.
Drogensüchtige sind Menschen wie Sie und ich, die auch die Wahrheit sagen. Da sehe ich im Moment keinen Grund, an seiner Aussage zu zweifeln.
Im Film ist der beinahe Zusammenbruch des Junkies zu sehen. Aber auch darauf hat das Team nach Angaben des Senders angemessen reagiert. Es habe nach der Szene im Park noch eine ganze Zeit lang mit dem jungen Mann verbracht und habe mit ihm geredet. Einen Anlass, zum Beispiel einen Notarzt zu verständigen, habe man nicht gesehen.
Saarbrücken möchte nicht Saarbrooklyn sein. Nun hat die Oberbürgermeisterin Programmbeschwerde gegen Spiegel TV eingelegt. Immer mal wieder gern gestellte Medienfrage: Wann wird uns eigentlich die KI, die künstliche Intelligenz, einholen bzw. überholen? Die beunruhigendste Antwort auf diese Frage ist, weiß man nicht, denn wir merken es nicht, wenn sie es tut. Künstliche Intelligenz ist nämlich längst dabei, uns zu beeinflussen und vielleicht sogar zu manipulieren, mit Algorithmen, mit Filtern und Bots natürlich, aber immer öfter werden Berichte selbst von Maschinen geschrieben. Im Sport zum Beispiel. Das kann funktionieren, aber manchmal geht das auch schief. Christoph Drösser hat die Ursache der Roboterpannen analysiert. Diese Panne zum Beispiel.
Der Wuppertaler SV trennte sich an diesem Mittwoch von der Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorne haben würde, war vorab schwer auszumachen. Nach torloser erster Halbzeit gab es auch nach Wiederanpfiff keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.
Dieser Spielbericht erschien am 24. April als Text auf Welt.de. Allerdings hat zumindest die zweite Halbzeit dieses Fußballspiels der Regionalliga West nie stattgefunden. Denn schon in der 11. Spielminute brach der Schiedsrichter die Partie ab, weil der Platz aufgrund von Hagel und Starkregen unbespielbar war. Wie konnte es dazu kommen? Der Bericht aus der 4. Liga mag ähnliche Floskeln benutzen wie die Artikel von professionellen Sportreportern, aber er wurde von einer Software aus Textbausteinen zusammengesetzt. Grundlage dafür ist eine Datenbank, in der die wichtigsten Zahlen des Spiels erfasst werden. In diesem Fall fehlte dem journalistischen Roboter die wichtigste Information, erklärt Johannes Sommer von der Firma Retresco, die für den DFB die Technik der Roboterspielberichte entwickelt hat.
Es entstehen dann Unfälle, wenn was nicht eingegeben wird. Und es gibt ein Feld, wo der Schiedsrichter angeben kann, das Spiel wurde abgebrochen. Und das hat der Schiedsrichter einfach nicht angegeben.
Klarer Fall von menschlichem Versagen. Die Texte des Computers sind nur so verlässlich wie die Daten, auf denen sie beruhen. Und die reinen Zahlen des aktuellen Spiels reichen nicht aus, um einen interessanten Text zu schreiben. Der Algorithmus muss zum Beispiel die Historie der Mannschaften kennen.
Wenn ich zum Beispiel eine Aussage treffen will, überraschend gewinnt Mannschaft A gegen Mannschaft B, dann muss ich das überraschend definieren. Das kann ich nur, wenn ich weiß, dass eine Mannschaft gerade aufgestiegen ist und die andere 5-mal hintereinander Meister geworden ist. dann kann ich von einer Überraschung sprechen. Oder wenn ich weiß, dass die eine bisher immer verloren hat gegen die andere und jetzt gewinnen sie zum ersten Mal.
Die Arbeit von Journalisten verändert sich, wenn solche automatisierten Methoden eingesetzt werden. Zwar müssen sie nicht unbedingt um ihren Job fürchten, diese lokalen Berichte wurden früher für überregionale Medien wie die Welt gar nicht veröffentlicht. Aber das Berufsbild verändert sich, sagt Nick Diakopoulos, Journalismusprofessor in Chicago, der gerade ein Buch zum Thema automatisierte Medien veröffentlicht hat.
You have to do things like produce datasets, clean datasets.
Man muss zum Beispiel Datensätze erzeugen und säubern, Textbausteine schreiben, die Bots überwachen und so weiter, damit die Qualität des Outputs und der journalistische Standard gewährleistet sind.
Der Journalist pflegt die Datenbank und der Computer schreibt den Text. Vielleicht nicht gerade der Job, von dem viele Journalistenschüler träumen. Aber viele Redakteure von Medien, die die neue Technik schon im großen Maßstab einsetzen, schwärmen davon, dass der Algorithmus ihnen Routinearbeit abnimmt und sie können sich nunmehr um die Hintergründe einer Meldung kümmern. Der Fußball-Lapsus der Welt wurde auch deshalb zum Gespött, weil die Website nicht offenlegte und bis heute auch nicht offenlegt, dass ihre regionalen Fußballartikel nicht von Menschen geschrieben werden. Eine solche Transparenz, wie sie in amerikanischen Medien üblich ist, hält auch Johannes Sommer für wichtig, dessen Algorithmus die Fußballberichte für den DFB verfasst.
Beim Fußball denke ich mir auch, da geht ja nichts kaputt. Also da kann man mal drüber lächeln, dass da ein Fehler passiert ist. Wenn es in die Finanzberichterstattung zum Beispiel geht, glaube ich schon, dass man es durchsetzen muss, weil auch viel passieren kann. Also die Daten entstehen zum Teil ohne menschlichen Einfluss. Der Text über die Daten entsteht ohne menschlichen Einfluss. Also da erzeugt man schon selbstreferenzielle Systeme, wo man zumindest herleiten können sollte, auch als Leser, wie kommen die zustande. Ich glaube, grundsätzlich sollte man versuchen, so transparent wie möglich mit dem Thema umzugehen. Und wenn es kritisch ist, wie in der Finanzberichterstattung auch Konsequenzen haben kann, dann finde ich, sollte man auch dazu verpflichten.
Die Medienbranche, sagt Sommer, sollte sich auf klare Regeln zur Kennzeichnung von Roboternachrichten verständigen. Wir Leser hätten ein Recht darauf.
Roboter haben es schwer, Journalismus zu betreiben, berichtet Christoph Drösser. Es gibt eine große Weltkarte in unserem Medias Res Redaktionsbüro, auf der sind die Länder je nach Grad der dort herrschenden Pressefreiheit eingefärbt. Weiß und hell, gelb für sieht okay aus, rot und schwarz in Ländern mit so gut wie gar keiner freien Berichterstattung. Der afrikanische Kontinent wird dabei weitgehend von den Farben rot und schwarz beherrscht. Libyen, Ägypten, Sudan, Kongo, alles Länder, in denen der Staat Journalisten einschüchtert oder verfolgt. Aber ganz im Süden, da ist es hellgelb. Südafrika ist eine Art Insel der afrikanischen Pressefreiheit und liegt auf der Reporter ohne Grenzen Rangliste noch vor Großbritannien oder Frankreich. In unserer Serie Perlen der Pressefreiheit schauen wir auf solche Ausnahmeländer. Heute also Südafrika. Ist die Lage dort wirklich so gut? Jana Gent berichtet.
Südafrika hat eine Verfassung, die weltweit als vorbildlich gilt. Auch die Pressefreiheit ist geschützt. Nomazuko Moyo, eine freiberufliche Journalistin, sagt: Ich kann meine Arbeit machen, ohne beeinflusst zu sein. In anderen Ländern werden Journalisten gefoltert und getötet, aber hier sind wir frei. Ihr Kollege Tony Manyangaze kommt aus Simbabwe und arbeitet jetzt in Südafrika. Er sagt auch, im Vergleich zu anderen Ländern gehe es Reportern in Südafrika sehr gut. Solange man alle Dokumente hat und sich ordentlich anmeldet, kann man in Südafrika frei arbeiten. Vor allem, wenn ich das mit Simbabwe vergleiche, ist es hier weitaus besser. In Simbabwe sind die Medien polarisiert, hier sind sie frei. Solange man sauber arbeitet, glaube ich, hat man keine Probleme. Die Menschen sind tatsächlich gute Gesprächspartner und sie erzählen gern. Behörden aber sind vorsichtiger. Mitunter wartet man wochenlang auf Auskünfte. Seit 6 Jahren gilt überdies das Gesetz zum Schutz von Staatsinformationen. Also nicht alles wird mehr preisgegeben. Skandale aufzudecken ist immer auch eine Gratwanderung. Deshalb sagt Sama Lutuli, alles sei relativ.
There is definitely a constitution in place that claims to protect media freedom.
Wir haben natürlich eine Verfassung, die behauptet, Medienfreiheit zu schützen. Wenn sie eingefordert wird, stimmt das aber nicht immer. Heute zum Beispiel wollte ich über die Untersuchungskommission für Korruption berichten, aber die Sicherheitskräfte haben sich uns gegenüber bedrohlich verhalten. Auf dem Papier sieht es ganz gut aus, aber in der Realität sehe ich das nicht. Es wird gepredigt, aber nicht umgesetzt.
So I think they preach that, but don't do it.
Nicht zu unterschätzen sind populistische Gruppierungen in der Politik. Black First, Land First zum Beispiel, ist eine Partei, die in keinem Parlament vertreten ist. Ihr Credo ist, alles Land sei direkt von schwarzen Afrikanern gestohlen worden. Die Enteignung ohne Entschädigung ist die zentrale Forderung. Führende Mitglieder der Partei haben investigative Journalisten schon mehrfach bedroht. Auch Peter Bruce hat das zu spüren bekommen, nachdem er einen Kommentar in der Zeitung Business Day veröffentlicht hatte. Sie haben mich einfach beschimpft, mich als Rassist oder Kapitalist bezeichnet, als jemand, der weißes Kapital schützt. Sie sagten, sie wollten mein Haus haben, dass ich das Grundstück gestohlen hätte. Ich habe mich nicht wirklich bedroht gefühlt, sorge mich aber um meine Nachbarn. Begegnungen dieser Art hat es schon öfter gegeben, zum Beispiel wenn Journalisten über womöglich korrupte Machenschaften des früheren Präsidenten Zuma berichteten. Dass das überhaupt möglich ist und Journalisten zu Hause zur Rede gestellt werden, das beunruhigt Peter Bruce. Das ist schon gefährlich und beängstigend. Wenn es mir passiert, kann es auch anderen passieren. Das muss aufhören, aber ich weiß nicht wie. Das Verzwickte ist doch, wir berichten akkurat und kommentieren auch fair und ausgewogen. Das hält Menschen, die das anders sehen, aber nicht davon ab, zu handeln. Insgesamt ist die Zeitungslandschaft in Südafrika nicht entspannt. Die Zahl der Leser sinkt seit langem. Es gibt finanzielle Engpässe. Die Nachfrage nach Online- und sozialen Medien ist groß. Das heißt, Auflagen werden kleiner, Personal wird weniger, die Vielfalt geringer und der Druck größer. Etwa bei der Sunday Times. Das ist die größte Sonntagszeitung Südafrikas. Sie erscheint in englischer Sprache und wird landesweit vertrieben. Ende des vergangenen Jahres war eine hochoffizielle Entschuldigung fällig. Titelgeschichten in den vergangenen Jahren waren mitunter falsch gewesen. Von politischer Manipulation war die Rede. Deshalb klingt Samalu Thuli inzwischen richtig pessimistisch.
In other African countries,
wir können schon einiges machen, was Journalisten in anderen afrikanischen Ländern nicht können. Wir haben Rechte und sind in gewisser Weise privilegiert. Aber gleichzeitig entgleitet uns das. Bevor wir es wissen, könnte es hier sein wie in anderen afrikanischen Ländern. Samalu Thuli sagt das mit erhobenem Zeigefinger, aber noch steht Südafrika mit seinem Medienrecht recht gut da.
Jana Gent berichtete. Bettina Köster ist im Studio, morgen Medias Res im Dialog. Mit welchem Thema?
Ja, sehr viele Tageszeitungen, die experimentieren ja im Moment mit unterschiedlichen Online-Strategien. Bezahlen muss man ja bei den meisten inzwischen. Und die Westdeutsche Zeitung, die geht jetzt einen ganz neuen Weg. Sie bietet nämlich Wochen Online-Abos für bestimmte Rubriken an. Und zwar kann man im Raum Wuppertal, Düsseldorf oder Krefeld gern nur den Sport oder nur Lokales abonnieren, wenn man möchte. Und jetzt unsere Frage an Sie. Wie finden Sie das, solche Rubriken-Abos im digitalen Zeitungsangebot? Käme das für Sie auch in Frage? Was halten Sie überhaupt von personalisierten Zeitungsangeboten im Internet? Rufen Sie uns jetzt an unter der Telefonnummer 0221 345 3451 oder mailen Sie.
mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Silke Burmester, ich bin leitende Redakteurin der Lippischen Landeszeitung. Wir greifen morgen das Thema Verrohung der Sitten auf Fußballplätzen auch in unteren Ligen auf. Hintergrund ist ein Kreisliga-A-Spiel, das bereits Ende April stattgefunden hat, zwischen zwei lippischen Mannschaften. Und dabei kam es zu einer strittigen Elfmeterentscheidung und einer darauf folgenden roten Karte. Das wollten zwei Spieler der gegnerischen Mannschaft nicht so hinnehmen. Sie sind auf den Schiedsrichter losgegangen und haben ihn zunächst verbal beleidigt und dann auch geschubst, sodass er zu Boden gestürzt ist und sich auch an seiner Schulter verletzt hat. Also letztendlich geht es darum, dass das Amtsgericht erst im September darüber verhandelt.
Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.